Ich gestehe, dass mir das unangenehm war. Ich war zwar entschlossen zu spielen, aber durchaus nicht geneigt, damit für andere anzufangen. Das brachte mich sogar etwas aus der Fassung, und ich betrat die Spielsäle in einer überaus verdrießlichen Stimmung. Alles missfiel mir dort auf den ersten Blick. Ich hasse diese elenden Liebedienereien in den Feuilletons der ganzen Welt, ganz besonders aber in unseren russischen Zeitungen, in denen unsere Feuilletonisten beinahe jedes Frühjahr von zwei Dingen erzählen. Erstens von der ungewöhnlichen Pracht und dem Luxus der Spielsäle in den Spielstätten am Rhein und zweitens von dem Haufen Gold, die auf den Tischen liegen sollen. Man zahlt ihnen doch nichts dafür. Sie schildern das einfach so aus uneigennütziger Lakaiengesinnung. Es herrscht keinerlei Pracht in diesen erbärmlichen Sälen, und das Gold liegt keineswegs haufenweise auf den Tischen. Man sieht kaum etwas davon. Natürlich erscheint wohl einmal im Laufe der Saison ein Sonderling, ein Engländer oder irgendein Asiate oder wie in diesem Sommer ein Türke und verspielt oder gewinnt auf einmal sehr viel. Alle anderen spielen aber mit wenigen Gulden und im Durchschnitt liegt immer sehr wenig Geld auf dem Tisch. Als ich den Spielsaal betrat, zum ersten Mal im Leben, konnte ich mich nicht gleich zum Spielen entschließen. Zudem staute sich die Menge, aber auch wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich nicht an den Spieltisch gesetzt, sondern wäre schnell fortgegangen. Ich gestehe, dass mir das Herz klopfte und dass ich nicht kaltblütig war. Ich wusste bestimmt und hatte längst beschlossen, dass ich Roulettenburg nicht so verlassen würde, dass ich hier unbedingt etwas für mein Schicksal Entscheidendes und Abschließendes ereignen würde. So muss es sein. Und so wird es sein. Es mag lächerlich erscheinen, dass ich für mich so viel vom Roulette erwarte. Aber noch lächerlicher ist meiner Ansicht nach die bei allen feststehende landläufige Meinung, dass es dumm und absurd sei, etwas von dem Spiel zu erwarten. Warum ist das Spiel schlechter als irgendeine andere Art, Geld zu erwerben, beispielsweise als der Handel? Es ist ja wahr, dass von Hunderten einer gewinnt, aber was geht das mich an? Auf alle Fälle beschloss ich, mich erst zu orientieren und am heutigen Abend nichts Ernstes zu beginnen. Sollte sich an diesem Abend doch etwas ereignen, so sollte es zufällig und wie von selbst kommen. So meinte ich. Außerdem musste ich das Spiel erst studieren, denn trotz den 1000 Schilderungen des Roulettes, die ich stets so begierig gelesen, hatte ich nichts von der Einrichtung begriffen, ehe ich sie selber erblickte. Erstens erschien mir alles so schmutzig, moralisch, widerwärtig und schmutzig. Ich rede keineswegs von den gierigen und unruhigen Leuten, die die Spieltische zu Dutzenden, ja zu Hunderten umdrängten. Ich finde durchaus nichts Schmutziges in dem Bestreben, recht schnell und recht viel zu gewinnen. Der Gedanke jenes satten und wohlversorgten Sittenpredigers, der auf irgendjemandes Entschuldigung, dass sie ja nur mit kleinen Einsätzen spielen, die Antwort gab, desto schlimmer, denn das ist kleinliche Gewinnsucht. Dieser Gedanke ist mir immer sehr dumm erschienen. Als ob kleinliche Gewinnsucht und Gewinnsucht im Großen nicht ein und dasselbe wären. Das ist ein relativer Begriff. Was für Rothschild wenig ist, ist für mich sehr viel, und was den Erwerb und den Gewinn anbetrifft, so versuchen die Menschen nicht nur am Spieltisch, sondern aller Orten einer dem anderen etwas abzujagen oder abzugewinnen. Ob Erwerb und Gewinn überhaupt etwas Hässliches sind, das ist eine andere Frage. Aber die will ich hier nicht lösen. Da ich ja selber in hohem Maße von dem Wunsch zu gewinnen erfüllt war, wirkte diese ganze Gewinnsucht, all dieser schmutzige Eigennutz beim Betreten des Saales beruhigend und anheimelnd auf mich. Es ist das Allerschönste, wenn man sich voreinander nicht zu zieren braucht, sondern offen und freimütig handeln kann. Und wozu soll man sich selber betrügen? Das ist höchst unnütz und unpraktisch. Ganz besonders hässlich wirkt auf den ersten Blick bei diesem Roulette-Pack die Ehrfurcht vor der Arbeit, der Ernst, ja sogar die Andacht, mit der alles um die Tische herumsteht. Darum wird ja auch so scharf unterschieden, ob ein Spiel als mauvais Genre anzusehen ist oder ob es einem anständigen Menschen gestattet werden darf. Es gibt zwei Arten von Spiel. Die eine ist gentlemanlike, die andere plebejisch, gewinnsüchtig, das Spiel für allerlei Gesindel. Hier wird das streng unterschieden. Und wie gemein ist im Grunde genommen diese Unterscheidung? Ein Gentleman kann zum Beispiel 5 oder 10 Louis-d'Or setzen, selten mehr. Er kann auch 1000 Franken setzen, wenn er sehr reich ist. Aber einzig und allein des Spiels wegen, zum Vergnügen. Und eigentlich nur, um den Prozess des Gewinnens und Verlierens zu beobachten. Für den Gewinn selbst aber darf er sich nicht interessieren. Wenn er gewinnt, darf er zum Beispiel laut lachen, zu einem der Umstehenden ein paar Worte sagen, sogar noch einmal setzen, noch einmal verdoppeln, aber einzig und allein aus Neugier, um die Chancen zu beobachten, Berechnungen anzustellen, nicht aber aus dem plebejischen Wunsch zu gewinnen. Mit einem Wort, er darf alle diese Spieltische, das Roulette, das Trente et Quatre, für nichts anderes ansehen als für einen Zeitvertreib, der zu seiner Unterhaltung da ist. Den Eigennutz, die Fallen, auf denen sich die Spielbank gründet und aufbaut, darf er nicht einmal ahnen. Es wäre sogar sehr, sehr schön, wenn er sich einbilden könnte, dass alle die anderen Spieler, dieses ganze Geschmeiß, das um den Gulden zittert, ebensolche reiche Gentlemen seien wie er selber und ebenfalls zu ihrem Vergnügen und zum Zeitvertreib spielten. Eine solche vollständige Verkennung der Wirklichkeit, eine solche unschuldsvolle Beurteilung der Menschen wäre natürlich in hohem Maße aristokratisch. Ich habe gesehen, wie viele Mamas ihre unschuldigen, eleganten Töchterlein, 15- und 16-jährige Misses, nach vorn drängten, ihnen ein paar Goldstücke gaben und ihnen das Spiel erklärten. Das Fräulein verlor oder gewann, lächelte in jedem Fall und ging sehr befriedigt von dann. Unser General trat würdevoll und gewichtig an den Tisch heran. Ein Diener stürzte herbei, um ihm einen Stuhl anzubieten, doch er übersah den Dienstbeflissenen. Sehr langsam zog er seinen Geldbeutel hervor, sehr langsam entnahm er ihm 300 Franken in Gold, setzte auf Schwarz und gewann. Er nahm den Gewinn nicht an sich, sondern ließ ihn stehen. Schwarz gewann wieder. Er nahm das Geld auch jetzt nicht, und als beim dritten Mal Rot an die Reihe kam, verlor er mit einem Schlag 1200 Franken. Er ging lächelnd weg und bestand die Probe. Ich bin überzeugt, dass sich sein Herz zusammenkrampfte. Wäre der Einsatz doppelt oder dreimal so hoch gewesen, hätte er die Haltung wohl nicht bewahrt, sondern Erregung gezeigt. Übrigens gewann ein Franzose in meinem Beisein gegen 30.000 Franken und verlor sie wieder. Heiter und ohne jegliche Erregung. Ein wirklicher Gentleman darf sich nicht aufregen, selbst dann nicht, wenn er sein ganzes Vermögen verspielt. Seine Vornehmheit muss so hoch über dem Geld stehen, dass er es kaum der Mühe wert hält, sich darum zu kümmern. Am Anfang waren das alles böhmische Dörfer für mich. Ich erriet nur und konnte zur Not unterscheiden, dass man auf Zahlen setzte, auf gerade und ungerade und auf Farben. Ich beschloss, an diesem Abend 100 Gulden von dem Geld Paulina Alexandrownas zu wagen. Der Gedanke, dass ich das Spiel nicht für mich begänne, brachte mich etwas aus der Fassung. Es war ein überaus unangenehmes Gefühl, und ich wollte es so schnell wie möglich loswerden. Es kam mir vor, als ob ich mein eigenes Glück untergrübe, indem ich für Paulina begann. Ist es wirklich unmöglich, an den Spieltisch heranzutreten, ohne sofort von Aberglauben erfasst zu werden? Ich fing damit an, dass ich 5 Pfirsichstor, das heißt 50 Gulden, herausnahm und sie auf eine gerade Zahl setzte. Das Rad drehte sich und blieb auf 13 stehen. Ich hatte verloren. Mit einem geradezu schmerzlichen Gefühl und um irgendwie ein Ende zu machen und fortgehen zu können, setzte ich noch 5 Friedrichsdor auf Rot. Rot gewann. Ich setzte alle 10 Friedrichsdor. Rot gewann wieder. Noch einmal setzte ich die ganze Summe, wieder Rot. Nachdem ich 40 Friedrichsdor erhalten hatte, setzte ich 20 auf die 12 mittleren Zahlen, ohne zu wissen, was dabei herauskommen würde. Man zahlte mir den dreifachen Betrag aus. Auf diese Weise besaß ich statt der 10 Friedrichsdor plötzlich 80. Ein ungewohntes, ganz seltsames Gefühl peinigte mich bis zur Unerträglichkeit, so daß ich beschloss, fortzugehen. Mir schien, dass ich ganz anders gespielt hätte, wäre es für mich selber gewesen. Trotzdem setzte ich noch einmal sämtliche 80 Friedrichsdor auf gerade. Das Rad blieb auf 4 stehen. Man schob mir noch 80 Friedrichsdor zu. Ich nahm das ganze Häufchen, 160 Friedrichsdor, und entfernte mich, um Paulina Alexandrowna aufzusuchen. Sie gingen alle irgendwo im Park spazieren, und es gelang mir erst, sie beim Abendessen wiederzusehen. Diesmal war der Franzose nicht da, und der General wurde gesprächig. Unter anderem hielt er es für nötig, mir nochmals zu bemerken, dass es ihm nicht erwünscht sei, mich am Spieltisch zu sehen. Es würde ihn, seiner Ansicht nach, allzu sehr bloßstellen, wenn ich einmal zu viel verlieren sollte. »Aber Sie kompromittieren mich auch, wenn Sie sehr viel gewinnen«, fügte er bedeutungsvoll hinzu. »Natürlich habe ich kein Recht, Ihre Handlungen zu bestimmen, aber Sie werden selber zugeben...« Er sprach seiner Gewohnheit gemäß den Satz nicht zu Ende. Ich erwiderte sehr kühl, dass ich nur wenig Geld besäße und daher nicht in der Lage sei, auffallend viel zu verlieren, selbst wenn ich spielen wollte. Als ich mein Zimmer aufsuchte, fand ich Gelegenheit, Paulina den Gewinn zu übergeben und ihr zu erklären, dass ich ein zweites Mal nicht mehr für sie spielen würde. »Warum nicht?« fragte sie unruhig. »Weil ich für mich selber spielen will«, antwortete ich und sah sie erstaunt an. »Und das stört mich.« »So sind Sie entschieden nach wie vor überzeugt, dass das Roulette Ihr einziger Ausweg und Ihre Rettung ist?« fragte sie spöttisch. Ich bejahte sehr ernsthaft. Was aber meine feste Zuversicht zu gewinnen anbelangte, so gäbe ich gern zu, dass das vielleicht lächerlich sei, man möge mich aber in Ruhe lassen. Paulina Alexandrowna bestand darauf, dass ich den heutigen Gewinn unbedingt mit ihr teilen müsse, wollte mir die 80 Friedrichsdor übergeben und schlug mir vor, das Spiel unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Ich wies die Hälfte des Gewinns entschieden und ein für allemal zurück und erklärte, dass ich für andere nicht spielen könne, nicht weil ich nicht wolle, sondern weil ich sicherlich verlieren würde. »Dabei ist das Roulette, so dumm das sein mag, doch beinahe auch meine einzige Hoffnung«, sagte sie nachdenklich. »Und darum müssen Sie unbedingt das Spiel fortsetzen, halb part mit mir, und Sie werden es selbstverständlich tun.« Damit verließ sie mich, ohne meine weiteren Einwendungen anzuhören.